Sie hören den Kurier.
Die guten Nachrichten zuerst. Erstens, es ist Freitag und damit startet ihr hoffentlich in ein erholsames Wochenende. Und zweitens, heute gibt es keine neue Höchstzahl an Corona-Neuinfektionen. Und jetzt die schlechte Nachricht. Gestern in der Ampelkommission wurde erstmals die Farbe Rot vergeben. Viele von uns rechnen jetzt natürlich immer mehr und mehr mit einem zweiten Lockdown. Warum Karl-Heinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, aber sagt, dass ein zweiter Lockdown eine Katastrophe wäre, das hört ihr gleich. Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser Daily-Podcast-Folge. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Wie jeden Donnerstag hat auch gestern die Ampelkommission entschieden, wie die einzelnen Regionen in Österreich eingestuft werden. Also je nach Risiko, grün, gelb, orange oder rot. Und obwohl viele der Meinung waren, dass es schon längst notwendig gewesen wäre, hatten wir die Farbe Rot noch nie in Österreich. Doch seit gestern ist alles anders, denn da wurden gleich 4 Bezirke auf Rot eingestuft. Und zwar allein in Salzburg, Wels-Stadt in Oberösterreich und Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land in Tirol. Als Rot wird ein Bezirk dann eingestuft, wenn es eine besonders hohe Anzahl an neuen Fällen ungeklärter Quelle gibt. Wenn es zu unkontrollierter Ausbreitung von Clustern kommt oder wenn die Testkapazität am Limit ist. Immer mehr Bundesländer verschärfen jetzt auch wieder die Maßnahmen. Wie ihr in der gestrigen Folge gehört habt, sind sie ja auch von unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz genau dazu aufgefordert worden. Tirol und Oberösterreich haben zum Beispiel nun, auch wie Wien, die Registrierungspflicht in der Gastronomie eingeführt. Und im Land Salzburg werden alle Veranstaltungen ohne zugewiesenen Sitzplatz verboten und private Partys außerhalb des eigenen Wohnbereichs untersagt. Und auch wenn sich Österreich im Moment immer mehr und mehr orange oder rot färbt, lehnen laut einer Umfrage von Meinungsforscher Peter Hayek im Auftrag von ATV 70% der Österreicher einen zweiten Lockdown ab. Warum auch Karl-Heinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, definitiv gegen einen zweiten Lockdown ist, hört ihr jetzt im Interview, das Kurier-Online-Chef Richard Grasel mit ihm geführt hat.
Zu Gast ist bei uns im Potz-und-Pol-Studio in der Marie-Hilfer-Straße heute der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karl-Heinz Kopf. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Karl-Heinz Kopf, wir haben ja hier auch einen Gastronomiebetrieb dabei. Ich muss sagen, das ist sehr schnell gegangen mit den Genehmigungen. Jetzt muss man sich seit einiger Zeit hier bei uns auch registrieren. Auch Sie haben sich registriert. Wie finden Sie das? Nervt Sie das als Gast?
Es ist ungewohnt natürlich, weil, mein Gott, früher ist man halt einfach in ein Lokal hineingegangen. Entweder war man vorher schon angemeldet oder man hat halt einen Platz zugewiesen bekommen. Aber man gewöhnt sich schnell daran. Und ich glaube, dass dieses Contact Tracing einfach ein Teil dieser Vorsichtsmaßnahmen ist und der raschen Erkennung auch von Infizierten. Also ich habe mich schon daran gewöhnt.
Was sagt Ihr Lieblingswirt in Vorarlberg dazu? Haben Sie mit dem schon drüber gesprochen?
Ja, auch die haben sich daran gewöhnt. Am Anfang schon wieder zusätzliche bürokratische Belastung. Es gibt ja genug davon, aber ja, in der Zwischenzeit daran gewöhnt. Im Gegenteil, die meisten oder viele haben jetzt schon umgestellt auf so einen QR-Code, der am Tisch liegt, wo man sich das mit dem Handy auch erfasst.
Das ist kann. So, dass so eine Krise ja vielleicht die Betriebe, die Menschen auch innovativer macht. Wenn ich mir denke, es hat viele Umstellungen gegeben, die vielleicht kleinerer Natur waren, die lange gedauert haben. Jetzt, wo es notwendig ist, hat man innerhalb weniger Tagen dann auf einmal eine App, mit der man das registrieren kann und einen QR-Code am Tisch. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich meine, viele Experten haben natürlich vor dieser Krise schon viel und wir auch viel darüber nachgedacht, oder was macht die Digitalisierung mit uns und wie kann man sie nutzen für auch unsere wirtschaftliche Entwicklung. Aber man braucht nur den Experten zuhören. Ja, selbstverständlich, die sagen alle, Corona wird ein Beschleuniger sein für die Digitalisierung, auch wenn es nur um solche kleinen Dinge geht, aber es wird auch im Großen passieren.
Mhm. Jetzt kommen wir zur Wirtschaft. Da gibt es natürlich angesichts dieser Corona-Krise massive Bedenken, große Sorgen, auch mittlerweile die ersten Massenkündigungen, Werkschließungen, wie bei MAN in Steyr, angekündigterweise zumindest. Jetzt hat die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck vor wenigen Tagen angekündigt oder angesprochen, es könnte auch einen zweiten Lockdown geben. Wie glücklich hat sie diese Aussage der Wirtschaftsministerin gemacht?
Naja, so hat sie es ja nicht gesagt. Sie hat auf die Frage, ob sie einen zweiten Lockdown ausschließen kann, sagt, sie hat keine Glaskugel und kann das natürlich nicht vorhersagen, kann es aber auch nicht ausschließen. Ist dann, glaube ich, ein bisschen überinterpretiert worden. Aber ja, wir müssen alle im Moment einerseits erkennen, dass es dieses Virus noch länger geben wird. Das wird nicht auch mit einer Impfung und mit Medikamenten nicht verschwinden, so wie das Grippevirus auch nicht verschwunden ist. Das heißt, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben, länger zu leben. Und wir haben ja schon viel gelernt. Also ich glaube, der Lockdown im März war unumgänglich, aber wir haben in der Zwischenzeit so viel gelernt, wie kann man Infektionsherde lokalisieren, wie kann man dann entsprechende Maßnahmen auf lokaler Ebene setzen, was ja derzeit jetzt auch immer wieder geschieht. Also ich glaube, wir haben inzwischen so viel gelernt auch, dass so ein zweiter Lockdown nicht nötig sein wird.
Aber jetzt wissen wir, dass Wirtschaft sehr viel Psychologie ist. Jetzt stellt die Wirtschaftsministerin sich hin und sagt, spricht zumindest, nimmt das Wort Lockdown in den Mund, dass sie es nicht ausschließt. Das ist doch für viele Unternehmen, die jetzt sich auf den Winter vorbereiten, auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten, vermutlich auch ein Schlag ins Gesicht, wenn man es plötzlich nicht mehr weiß, ob es tatsächlich das Weihnachtsgeschäft überhaupt noch geben kann.
Aber noch einmal, die Fragestellung war eine andere und sie hat dann sich ehrlich geantwortet, einfach sie gesagt hat, ja, ausschließen kann ich es nicht, weil wenn es dann doch notwendig werden würde, steht sie als Lügnerin da. Ist so, aber was uns natürlich oder was den Verantwortlichen, vor allem im gesundheitlichen Bereich, Sorgen macht, ist natürlich die Tatsache, dass sehr unterschiedlich in der Bevölkerung, die einen sehr überängstlich sind und aber nicht so wenige auch sehr, sehr sorglos mit dem Ganzen umgehen und natürlich dadurch auch wieder Infektionsherde entstehen. Also diejenigen, die sehr sorglos und manchmal würde ich sogar sagen verantwortungslos mit der Situation umgehen, die aufzurütteln ab und zu einmal, das kann nicht schaden.
Was braucht die Wirtschaft aus Ihrer Sicht jetzt außer Optimismus?
Man muss fast ein bisschen zurückblenden. Wir hatten ja eigentlich schon vor der Krise eine Abwärtsbewegung in der Wirtschaft mit nur noch geringen Wachstumsraten und was sich schon gezeigt hat, es gibt strukturelle Probleme, Automotive-Sektor und so weiter. Dann ist die Krise gekommen, das hat vieles zugedeckt von diesen Problemen. Ich glaube, da hat man in der Krise das Menschenmögliche getan, mit Hilfsprogrammen Liquidität bereitzustellen, Zuschüsse zu geben, Kurzarbeit. Das wichtigste Instrument, glaube ich, insgesamt hat sehr schnell funktioniert. Jetzt sind wir natürlich immer noch bei einzelnen Branchen in der Phase, wo es noch Hilfe braucht. Aber für die anderen, wo es zum Teil schon wieder konjunkturell aufwärts geht oder manche Branchen, wo es auch gar nicht abgerissen ist, da geht es jetzt um strukturelle Maßnahmen in der Wirtschaft. Investitionen zu unterstützen, geschieht mit der Investitionsprämie. Gehe davon aus, dass wir im Laufe dieser Woche einen Antrag einbringen werden für die dritte Milliarde, weil schon 1,7 Milliarden jetzt beantragt wurden in der Zwischenzeit. Das heißt, das Instrument greift.
Das heißt, wenn wir die Instrumente kurz durchgehen, also die Kurzarbeit halten Sie für sinnvoll, die ist jetzt einmal bis März 2021 verlängert. Soll es die Ihrer Meinung nach auch darüber hinaus noch geben und soll es vor allem für alle Unternehmen oder nur noch für jene Branchen, die tatsächlich ganz massiv von der Krise, ich spreche an Stadthotellerie, zum Beispiel Tourismus, dann noch geben? Oder soll es breitflächig für die gesamte Wirtschaft auch noch diese Kurzarbeitsmöglichkeit nach 21, März 21 geben?
Nein, es gibt sie ja eigentlich in der jetzt begonnenen dritten Phase schon nicht mehr für alle, weil wir einerseits die Mindestarbeitszeit von 10% auf 30% erhöht haben, weil wir die wirtschaftliche Betroffenheit viel stärker prüfen als in der Vergangenheit. Das heißt, aus diesen Maßnahmen geht automatisch schon hervor, dass nicht mehr jeder in die Kurzarbeit hinein kann. Ich glaube, ein paar Branchen werden es auch nächstes Jahr über den März hinaus noch brauchen. Sie haben schon erwähnt, Stadthotellerie und alles, was damit auch direkt oder indirekt zusammenhängt. Die sind ein bisschen im Dilemma oder in einem großen Dilemma. Auf der einen Seite haben sie die Auslastung nicht, darum haben Einzelne jetzt auch beginnen müssen, Personal abzubauen. Aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich ihr Stammpersonal, das sie über viele Jahre ausgebildet haben, entwickelt haben, nicht leichtfertig in die Arbeitslosigkeit schicken und verlieren. Das heißt, es wird eine Mischung geben, aber es wird leider zu Personalabbaumaßnahmen kommen, das sieht man da oder dort schon, aber dort in diesen besonders betroffenen Branchen wird es auch noch einmal eine Verlängerung brauchen, bin ich mir ziemlich sicher.
Kommen wir zu den anderen beiden großen Förderbrocken. Das eine war der Fixkostenzuschuss, der ja noch gegenüber der EU-Kommission auch in Schwebe ist, ob es über 800.000 Euro tatsächlich geben kann. Das andere war die Liquiditätssicherung durch staatliche Garantien von Bankkrediten, damit den Unternehmen, die jetzt Umsatz verlieren, nicht das Geld ausgeht. Wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, dann sind Sie jetzt der Meinung, wir fördern das, was jetzt an Investitionen getätigt werden muss, wir helfen beim Strukturwandel, aber allen zu helfen, ihr Geschäft, das jetzt sozusagen wegbricht, zu ersetzen, wie es ja beim Fixkostenzuschuss ein wenig der Fall war, das gibt es aus Ihrer Sicht dann nicht mehr?
Naja, das Konzept war ja eigentlich so aufgebaut, dass man gesagt hat, im ersten Moment Kurzarbeit, damit möglichst wenige Menschen den Job verlieren und damit auch ein Auskommen haben. Auf der anderen Seite Liquidität bei den Betrieben sicherstellen, Sie haben es erwähnt, mit Kreditgarantien, Stundungen von Steuern und Versicherungsbeiträgen und dann Fixkostenzuschuss, den ja die meisten dann auch gebraucht hätten, um quasi diese Verbindlichkeiten auch wieder bedecken zu können. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir mit Brüssel so schnell ins Reine kommen, damit das Konzept auch nicht zusammenbricht in sich, weil wenn der Fixkostenzuschuss fehlt, dann ist die Rückführung der Kredite nicht mehr gewährleistet. Trotzdem werden sich manche schwer tun im Frühjahr, also im Jänner, wenn dann die Steuerstundungen fällig werden. Da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Das heißt, ich glaube, es wird eine Streckung brauchen, Ratenzahlungen. Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Wir sind mit dem Finanzminister schon im Gespräch. Da muss es Ratenzahlungsmöglichkeiten geben oder vielleicht sogar noch eine Verlängerung der Stundungsfrist. Aber es wird natürlich...
Ist eigentlich jeder blöd, der jetzt Steuern zahlt, wenn das möglicherweise in Zukunft erlassen wird?
Ich habe jetzt nicht vom Erlassen geredet, sondern zunächst einmal von allenfalls die Frist für die Rückführung etwas zu strecken oder Ratenzahlungen zu machen. Nein, vom Erlassen ist derzeit nicht die Rede, auch nicht beim Finanzministerium. Aber das wird dann schon das erste Problem aufwerfen, natürlich im Jänner. Bei Betrieben, die vorher schon nicht gesund waren, kann das natürlich dann tatsächlich zu einem ernsthaften Problem werden, überhaupt keine Frage. Und trotzdem, bei all dem braucht es dann auch Überlegungen beim Insolvenzrecht, wie man damit umgeht, weil es werden sicher viele Betriebe, zumindest nach den klassischen Kriterien, 8% Eigenkapital, ansonsten ist man schon ein Sanierungsfall, werden natürlich in schwierige Situationen kommen, also da braucht es Regelungen, wie man damit umgeht.
Da sagt mir ein hochrangiger Vertreter aus der Wirtschaft zum Beispiel, dass jene Unternehmen, die eigentlich ein gutes Geschäft haben und auch eine Zukunftsperspektive haben, möglicherweise jetzt, weil eben der Umsatz sinkt oder weil sie Abschreibungen tätigen müssen, eben unter diese 8% Eigenkapitalquote fallen, was dazu führt, dass ein Verfahren eingeleitet wird, was auch dazu führt, dass die Banken kein Geld mehr hergeben. Und dann ist es mit dem Unternehmen wirklich zu Ende. Gibt es da schon eine Überlegung, wie man diesen Unternehmen dann helfen kann? Da gibt es auch die Überlegungen, ob man hier eine Art temporäre Verbesserung der Bonität machen kann.
Naja, es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Situation, dass staatlich besicherte Kredite nicht in die Verschuldungsquote eingerechnet werden im Schweizer Insolvenzrecht. Das ist schon im Zuge von Corona gemacht worden. So etwas haben wir dem Finanzminister auch vorgeschlagen. Das könnte sicher vielen Betrieben helfen, nicht in diese Situation zu kommen, wenn diese Kredite, die ja über eine längere Zeit dann zurückgezahlt werden, nicht eingerechnet werden. Ist eine dieser Möglichkeiten. Es gibt andere auch, aber die wir mit dem Finanzminister diskutieren. Ja.
Sind Sie auch dafür, dass Eigenkapital künftig gleichrangig behandelt wird wie Fremdkapital, dass man sagen kann, man kann auch die Zinsen aufs Eigenkapital vom Gewinn absetzen?
Ja, das ist eine langjährige Forderung von uns, die schon weit vor dieser Krise immer wieder erhoben wurde, weil es eigentlich nicht sein kann, dass ich die Finanzierungskosten von Fremdkapital und leider sind halt viele, oder ist das Finanzierungsinstrument in Österreich für Betriebe, ist die Bank. Im Gegensatz zum angloamerikanischen Bereich, wo halt viel an Investitionskapital in den Betrieben ist, privatem Kapital, die sind ganz anders finanziert. Da kann man die Zinsen von Fremdkapital voll als Betriebsausgabe absetzen. Hingegen, wenn man mit eigenem Kapital, das man sich erwirtschaftet hat und das im Unternehmen belässt, nicht. Ja, und ich gehe davon aus, nach den ersten Gesprächen mit dem Finanzminister, dass das in irgendeiner Form auch kommen wird. Eine Gleichbehandlung.
Eigenkapital und Fremdkapital. Ja. Ich frage es auch deswegen, weil zumindest für mich auf den ersten Blick doch überraschend war, wie rasch auch renommierten Unternehmen in Österreich in der Krise das Geld ausgegangen ist oder das Kapital ausgegangen ist. Bedarf es in Zukunft vielleicht, so ähnlich wie es bei den Banken war nach der großen Bankenkrise, auch eine Art höherer Mindesteigenkapitalquote, dass Unternehmen solche Krisen zumindest einige Wochen oder einige Monate dann doch durchhalten können?
Naja, ich glaube, im Moment täte man den Betrieben nichts Gutes, wenn man ihnen jetzt noch die Mindesteigenkapitalquote hinaufschraubt, wo sie eh schon Probleme haben. Aber ja, es braucht eine Offensive und Initiative in Richtung mehr Eigenkapital. Das kann man machen, indem man die Bildung von Eigenkapital steuerlich begünstigt, also nicht entnommene Gewinne geringer besteuert, die Eigenkapital fiktiv quasi das Eigenkapital verzinst und diese Zinsen dann auch absetzbar macht. All das würde da dazu führen, dass erwirtschaftetes Geld nicht vom Finanzminister abgezogen würde, sondern im Unternehmen bleibt. Das ist die erste Maßnahme bei denen, die es selber erwirtschaften können. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch attraktiver machen, privates Kapital in Unternehmen zu geben. Österreich oder Europa ist leider ein Kontinent, wie gesagt, Firmen stark fremdfinanziert über die Banken. Und da müsste man mit staatlichen Anreizen, nicht staatliches Kapital, aber mit Anreizen wie Garantien oder auch Fonds, die man auflegt, wo Private ihr Geld hineinbringen, mit einem gewissen Prozentsatz an Besicherung, die Menschen dazu zu bringen. Sie kriegen eh nichts für ihr Geld bei der Bank derzeit. Das Zinsniveau ist so niedrig, dass man, fast nur zahlen muss dafür, wenn man es auf die Bank legt. Das ist in Unternehmen investieren, aber so ähnlich wie bei der Einlagensicherung eine Art, jetzt nicht 100% Garantie, aber eine Art anteilige Garantie bekommen, damit man die Menschen dorthin bringen, dass sie ihr Kapital durchaus in Unternehmen investieren.
Jetzt ist von jenen Firmen, die kein gutes Geschäftsmodell mehr für die Zukunft hat, hohe Schulden haben, immer wieder der Begriff Zombie-Unternehmen genannt worden. Ich finde diesen Begriff eigentlich nicht passend, weil Zombie meiner Meinung nach anders konnotiert ist. Aber wer unterscheidet künftig, ob es ein Zombie oder ein noch für die Zukunft werthaltiges Unternehmen ist? Wem gibt man noch eine Förderung und wem nicht mehr?
Naja, es werden, so wie wir in der Finanzierung von Unternehmen gestrickt sind in Österreich, immer die Banken eine entscheidende Rolle spielen in der Beurteilung von Bonität von Firmen, aber auch in der Beurteilung der Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen. Also es werden immer die Geldgeber sein, die das zu beurteilen haben. Allerdings kombiniert mit dem Insolvenzrecht. Auch da kann man jetzt nicht leichtfertig sagen, wir hebeln das Insolvenzrecht aus, weil es ist ja zum Schutz der Gläubiger, also derer, denen dieses Unternehmen Geld schuldet, da. Aber trotzdem, auch da gibt es durchaus Überlegungen, wie man das Insolvenzrecht anpassen könnte, um Unternehmen oder Unternehmern eine zweite Chance zu eröffnen, weil das Scheitern halt, mein Unternehmertum ist mit Risiko behaftet und das kann auch einmal schief gehen. Und wenn wir nicht noch weniger Menschen dazu bringen wollen, selbstständig zu werden, wobei es in Österreich ja gar nicht so wenige sind, dann werden wir auch da die eine oder andere Korrektur anbringen müssen.
Ich habe noch eine Frage, die mit der Corona-Krise zusammenhängt. Die Frage des Arbeitsmarktes. Da fordert die Gewerkschaft sehr stark eine Förderung älterer Arbeitnehmer, um sie zu requalifizieren auch für den Arbeitsmarkt. Es gibt allerdings, zeigen die Statistiken ja auch, wirkliche Probleme am Arbeitsmarkt bei den Jüngeren oder jenen, die zwischen 25 und 35 oder 40 sind. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Vorschlag, wie man jene Menschen, die das Berufsleben auch noch sehr stark vor sich haben, wie man die in den Arbeitsmarkt zurückbringt?
Ja, zum Ersten muss man sagen, es hat das AMS eine Vielzahl an Instrumenten zur Verfügung, ob Wiedereingliederungsbeihilfen, wo man einen Betrieb bis zu einem Jahr die gesamten Kosten übernehmen kann, wenn jemand aus der Arbeitslosigkeit wieder in einen Betrieb vermittelt wird. Sie kriegen jetzt 700 Millionen zusätzlich vom Bund für Qualifizierungsmaßnahmen. Also da steht viel Geld zur Verfügung, wo der AMS-Chef Johannes Kopf kürzlich gemeint hat, das wird noch eine ziemliche Herausforderung für das AMS, das Geld überhaupt ausgeben zu können. Sie werden es schon schaffen, aber wichtig ist vor allem, sind zwei Dinge, Menschen, die Qualifikationen haben, die sowieso nachgefragt sind, da ist oft das Ganze eher ein geografisches Problem, da haben wir Ost-West-Gefälle, wo man schauen muss, dass man Menschen vielleicht aus dem Osten Österreichs in den Westen bekommt, indem man ihnen vielleicht die Übersiedlung finanziell stützt oder Ähnliches. Das Zweite ist, dort, wo die Qualifikationen nicht passen, geht's nur mit Umschulung. Da hat das AMS wirklich viele, viele Möglichkeiten, auch solche Schulungsmaßnahmen zu finanzieren und sogar aufs Arbeitslosengeld in so einer Schulungszeit noch etwas draufzulegen, sodass die Menschen auch damit auskommen können. Und da macht es dann keinen Unterschied im Alter. Aber klar, Ältere zu vermitteln ist dann noch einmal zusätzlich schwierig, weil viele Betriebe ein Hemmnis haben, über 50, 55-Jährige noch einzustellen. Da braucht es dann einfach noch ein bisschen einen Anschub seitens des AMS. Aber wir haben ja die kuriose Situation, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben und trotzdem Fachkräftemangel haben. Das heißt, die Menschen man muss ihnen, glaube ich, vor Augen führen, dass es absolut am Arbeitsmarkt viele, viele Chancen gibt. Aber man muss sich dafür halt vielleicht umqualifizieren, muss noch einmal eine Ausbildung auf sich nehmen. Aber sagen, es hat die Möglichkeit.
Im Bereich von Fachkräften, wie es in der Tischlerei zum Beispiel auch ist.
Ja, ist ganz interessant. Wir haben es uns gerade heute angeschaut. Es gibt ja so Berechnungsmethode des sogenannten Stellenandrangs. Also wann besteht ein Mangel? Wir haben derzeit 54 Berufe, in denen es in Österreich einen Mangel gibt. Regional unterschiedlich. Und dann kommen noch über 100 dazu, die nicht über ganz Österreich einen Mangel darstellen, sondern nur in bestimmten Regionen. Also Chancen da, wie gesagt, das klingt fast paradox. Hohe Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen den Menschen die richtige Qualifikation ermöglichen und sie natürlich animieren, unter Umständen auch regional mobil zu sein.
Wenn jemand möchte, dann ist es ja kein Problem. Aber die Frage ist, was ist jemandem zumutbar, vom Osten in den Westen zu gehen und dort einen Job anzunehmen? Soll es ein bisschen schärfer werden von den Bestimmungen?
Also ich glaube, bei regionalen Wechseln hängt es sehr stark natürlich davon ab, wie ist die familiäre Situation, wie schauen die Wohnverhältnisse aus, das ist keine Frage. Schärfer, ich glaube, es braucht Anreize dazu, dass das eher zu tun. Wir sind nicht wie die Amerikaner, die sich ausverkaufen und sich von der Ostküste an die Westküste ziehen und sich halt dort ein anderes Haus kaufen. Das ist der Österreicher oder der Europäer nicht gerade so, mir nichts, dir nichts.
Also Sie verlangen da keine schärferen Bestimmungen, gesetzliche Bestimmungen, dass man sein Arbeitslosengeld auch verliert, wenn man nicht bereit ist, einen anderen Job anzunehmen.
Naja, also was die regionale Übersiedlung anbelangt, glaube ich, sollte man mit Anreizen operieren. Was ansonsten die Zumutbarkeit anbelangt, gibt es natürlich schon noch ein paar Lücken.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Zahl der Arbeitsstunden, die jemand bereit sein muss zu leisten. Man mit nur 16 Stunden Arbeitszeit kriegt man halt sehr selten einen Job. Und wenn das die Mindestanforderung ist, also da kann man sich schon überlegen, ob man da auf 20 oder mehr geht. Aber das ist jetzt ein kleines Detail, an dem soll man es nicht aufhängen. Aber es soll nur als Beispiel dienen, dass es da oder dort schon auch die eine oder andere Notwendigkeit einer Verschärfung gibt.
Wie geht es Ihnen mit den Grünen eigentlich im Parlament? Ich könnte jetzt gleich ein bisschen sozusagen Sie einstimmen darauf und könnte das Thema Plastikpfand ansprechen. Ich weiß, da gibt es erhebliche Bedenken von Ihnen. Was sagen Sie dazu? Kommt das oder wird es da erheblichen Widerstand geben?
Ja, ganz grundsätzlich muss man sagen, mein Gott, die Grünen haben, das haben wir schon bei den Regierungsverhandlungen gesehen, eine völlig andere Agenda als die ÖVP und auch eine andere Agenda als vielfach die Wirtschaft. Soll nicht heißen, dass ökologisches Handeln nicht auch wirtschaftlich sinnvoll ist, aber es muss in zumutbarem Ausmaß sein. Zum Thema Pfand. Wir haben über dieses Thema, die war selber dabei, auch bei den Regierungsverhandlungen schon mit der Frau Ministerin Gewessler eingehend diskutiert. Und das hat einen guten Grund, warum es nicht im Regierungsprogramm steht. Weil wir, und darum sind Vergleiche auch mit anderen Ländern etwas zweifelhaft, weil wir haben in den 90er Jahren, damals noch mit dem Abfallwirtschaftsgesetz, mit der Verpackungsverordnung verursacht, hat die Wirtschaft ein System auf die Beine gestellt, ein Sammel- und Verwertungssystem, das perfekt funktioniert, vor allem im ländlichen Bereich. Die Städte hinken ein bisschen hinterher. Jetzt haben wir sehr ambitionierte Ziele von der Europäischen Union vorgegeben. Die erreichen manche Bundesländer heute schon, weil sie es eben sehr ernst nehmen mit dem Trennen und mit dem Verwerten. aber im städtischen Bereich klemmt es. Und eigentlich sehen wir es als völlig falschen Schritt, weil man ja Abfall und vor allem Wertstoffe wie Kunststoff, das ist ja nicht einfach Abfall, gesamthaft betrachten muss und nicht nur...
Also ich merke schon, Sie wollen das nicht wirklich.
Nein, ich will das überhaupt nicht. Nicht einfach nur Getränkeflaschen herauspickt, weil auch der restliche Kunststoff ja noch verwertet werden muss. Also kurzum, wir haben ein gutes System, das gehört unterstützt und weiter ausgebaut. Wenn wir jetzt ein Parallelsystem aufziehen, schwächen wir nur das eine gut funktionierende System und erreichen die Quoten möglicherweise trotzdem
nicht. Also jetzt dazu, letztes Wort kommt nicht.
Naja, ich bin nicht allein auf der Welt.
Aber Sie haben eine Stimme im Nationalrat.
Ich kann das nicht allein entscheiden, aber die Position ist klar. Ich bin nächste Woche bei der Frau Bundesministerin Gewessler, um ihr unser Konzept vorzustellen. Und ja, dann werden wir schauen, wie wir dieses Thema lösen können. Aber wir sagen, das ist nicht notwendig und deswegen wollen wir es dezidiert nicht.
Gibt es andere Themen im Umweltbereich, im ökologischen Bereich, wo die Grünen etwas fordern, wo sie sagen, das geht für die Wirtschaft nicht, das geht vor allem jetzt gerade nicht, wo die Wirtschaft so unter Druck ist? Oder funktioniert es auf dieser Ebene Wirtschaft versus Ökologie zwischen der ÖVP und den Grünen eigentlich besser, als vielleicht man geglaubt hat?
Ja, also ich glaube, beim grundsätzlichen Verständnis, dass Ökologie und Wirtschaft kein Widerspruch sein müssen, da können wir uns schon finden. Wenn es dann um konkrete Ziele und Maßnahmen geht, wird es dann schon etwas schwieriger, weil wenn ich mir nur vorstelle, dass wir auf europäischer Ebene bisher ein 40%-Ziel haben für Emissionsreduktionen und das soll jetzt, und da treiben natürlich die Grünen und die NGOs ganz massiv, jetzt auf 60% erhöht werden. Wir werden alle Hände voll zu tun haben, die 40% zu erreichen. Und da ist jedes darüber hinausgehende Ziel schlicht und einfach ein mutwilliger Angriff auf die Wirtschaft und auf unsere Lebensweise. Es werden vielleicht am Schluss 55 herauskommen. Das ist einfach zu hoch. Also da gibt es schon noch erhebliche Differenzen und Diskussionsbedarfe.
Soll die ÖVP aus ihrer Sicht in Wien mitregieren? Oder so wie Herr Busse jetzt gesagt hat, eigentlich ist das nicht notwendig?
Naja, das Ziel einer Partei wie der Volkspartei muss natürlich immer sein, mitzugestalten. Das ist das Wesen, glaube ich, der ÖVP über viele Jahre oder Jahrzehnte.
Das heißt, Sie würden sich's wünschen?
Naja, das ist die Hälfte der Antwort. Die andere Seite ist natürlich die Frage, ob das zusammenpasst. Also ich habe im Augenblick nicht den Eindruck, dass der Herr Bürgermeister Ludwig einen Zug oder einen Hang zur ÖVP hätte. Das sehe ich eher nicht. Aber wie gesagt, als Volkspartei sollte man eigentlich immer mitgestalten wollen.
Passt Rot und Türkis überhaupt noch zusammen? Das war die Koalition über viele Jahrzehnte in diesem Land. Oder ist da der Graben zwischen diesen Parteien mittlerweile zu groß?
Naja,
der Sozialpartnerschaft sieht man, funktioniert gerade.
Ja, aber das sind zwei Paar Schuhe. Also ich bin jetzt schon 26 Jahre im Parlament und der größte Teil dieser Zeit war eine große Koalition. Und ich habe erlebt das und bestätigt bekommen immer das, was ich aus grundsätzlichen Erwägungen immer wieder sage. Eigentlich ist eine große Koalition von Mitte rechts, Mitte links eine demokratiepolitische Anomalie. Weil man muss sich nochmal vor Augen führen, 1986, nachdem die ÖVP 13 Jahre in der Opposition war, ist Alois Mock wieder in eine große Koalition gegangen. Da hatten beide Parteien miteinander 85%. Gelandet sind wir dann 30 Jahre später bei 50,5%.
Was im europäischen Vergleich nicht unüblich ist.
Nein, aber es zeigt mir, dass in dieser Konstellation beide Parteien auf jeden Fall nicht in der Lage sind, die Erwartungen ihrer Wählerschaft zu erfüllen und dass sie sich eigentlich gegenseitig schwächen in so einer Konstellation. Weil am Ende der Großen Koalition habe ich nur noch erlebt, gegenseitige Blockade, die sich dann leider auch auf die Sozialpartner übertragen hat oder wer auch immer wen angesteckt hat, da ist nichts mehr weitergegangen. Und das hat ja letzten Endes, und das glaube ich ist auch bei den Politik-Experten natürlich durchaus eine Erkenntnis, es stärkt die Ränder. So eine Koalition heißt, dass links und rechts in Wahrheit andere erstarken. Bei uns war es zuerst Haider, dann Strache auf der einen Seite. In Deutschland ist die AfD, ist die Linke. Das ist zum Teil schon auch ein Produkt dieser Konstellation.
Eine Frage noch, die Wirtschaftskammer intern betrifft. Da gibt es den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck, der jetzt im Wien-Wahlkampf sehr offensiv eigentlich den Bürgermeister Michael Ludwig unterstützt hat. Zuerst beim Schnitzelgutschein, dann auch noch bei der Gastronomieregistrierung. Der hat sogar Presseauftritte gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister gegeben, was in einem Wahlkampf eigentlich unüblich ist. Wird es da Konsequenzen geben innerhalb der Wirtschaftskammer oder ist man da so liberal und sagt, wenn der Walter Ruck sich dem Wiener Bürgermeister da sehr nahe sieht, dann soll er mit ihm auch im Wahlkampf auftreten?
Naja, Sie haben jetzt gerade Beispiele aufgezählt, bei welchen Themen die beiden gemeinsam aufgetreten sind. Ich meine, einen Gastro-Gutschein zu machen oder die Gästeregistrierung gemeinsam zu machen, das sind eigentlich Dinge, die eine Wirtschaftsvertretung mit der Regierung, und in dem Fall ist halt ein roter Bürgermeister, zu verhandeln hat. Also insofern, und dasselbe tun wir auf der Bundesebene eben mit der Regierungsspitze, die von der ÖVP gestellt wird, mit Sebastian Kurz und seinen Regierungsmitgliedern. Also insofern ist ja eigentlich kein Unterschied.
Im Wahlkampf ist es trotzdem, kann man es als Affront auch sehen gegenüber einem Gernot Blümel als ÖVP-Spitzenkandidat.
Ja, es ist ja auch vielfach so ausgelegt worden, aber Faktum ist, die Themen jetzt in dieser Krisensituation sind die Themen halt dann zu lösen, wenn sie anstehen. Und insofern mache ich da dem Walter Ruck keinen Vorwurf. Es ist die Aufgabe der Wirtschaftsvertretung, für die Wirtschaft verträgliche Regelungen mit den jeweilig politisch Verantwortlichen auszuhandeln. Dass das zwar unterschiedliche Farben sind auf Stadt- und Land- und Bundesebene, ja, mag im Wahlkampf den einen oder anderen irritiert haben. Ich unterstelle dem Walter Ruck aber nicht, dass das gegen den Gernot Blümel gerichtet war.
Abschließende Frage, ich habe mit dem Lockdown begonnen, mit der Aussage von Margarete Schramböck. Schließen Sie einen Lockdown aus?
Ja, ich schließe ihn aus, weil es einfach nicht sein darf. Wir haben so viel gelernt, ich habe es anfangs schon gesagt, in dieser Krise, im Umgang auch mit Infektionsherden und so weiter, und auch gelernt, wie man dem begegnen kann, sodass es nicht notwendig sein wird. Es wäre für die Wirtschaft eine Katastrophe und damit für die Menschen in diesem Land.
Karl-Heinz Kopf, danke, dass Sie hier bei uns im Studio waren.
Tja, wir werden gespannt sein, wer denn schlussendlich recht haben wird. Die sagen, ja, der Lockdown kommt, oder jene, die sagen, keine Chance. Nicht mehr spekuliert werden muss, wie es mit FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel weitergeht. Denn sie hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich nach 24 Jahren aus der Politik verabschiedet. Bei der Wienwahl hat sie noch als blaue Spitzenkandidatin im ersten Bezirk kandidiert, doch mit einem Minus von 13,9% sind die Blauen in der inneren Stadt nur mehr bei 4,85%. Naja, und mit diesem Debakel ist auch die Politkarriere von Ursula Stenzel vorbei. Die ehemalige ORF-Journalistin war ja zu Beginn ihrer politischen Zeit bei der ÖVP und hat dann 2015 überraschend zur FPÖ gewechselt. Ganz glauben können es einige noch nicht, dass es nun wirklich aus ist mit ihrer politischen Karriere. Aber gut, vielleicht sind wir da in Österreich seit Heinz-Christian Strache auch einfach etwas vorsichtiger geworden. Nikolaus Entrup twittert etwa: Also ich glaube ja, dass Ursula Stenzel 2022 dann für das Bundespräsidentenamt kandidieren wird. Im Gigaduell mit Richard Lugner. So, jetzt aber hoffentlich ab ins Wochenende mit euch. Und dafür gibt's jetzt noch gute Laune-Musik von Gigi D'Agostino. Mit seinem Hitlied Hollywood können wir euch zumindest musikalisch aus dem verregneten Österreich entführen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute Aaron Olsacher gekümmert. Genießt euer Wochenende und passt auf euch auf. Ich hoffe, wir hören uns am Montag wieder. Schönen Abend und bis bald.